Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Und dass ich diese heutige Sendung machen darf, darauf habe ich schon ein bisschen gedrängt, denn mein Gast, der heute da ist, ist ein absoluter Experte in Bezug auf das autonome Nervensystem. Und was das so an Kausalitäten hat zwischen einer Verspannung irgendwo in der Wirbelsäule zu einem Organ, wo letztendlich auch eine Krankheit entstehen kann, das ist einfach nur verblüffend, faszinierend und jedes Mal sowas von logisch. Und diese Fülle von Möglichkeiten, die möchten wir heute ein bisschen anschauen und Ihnen reflektieren. Das heißt, wenn Sie irgendwo in einem Problem drinstecken, denken Sie bitte auch an diese kausalen Zusammenhänge, die wir heute gleich hören werden. Nach dem Intro stelle ich Ihnen meinen Gast vor und dann legen wir los. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich meinen Gast auch zeigen, der Dr. Med. Matthias Meyer aus Ulm ist da. Herzlich willkommen, lieber Matthias.
Dankeschön.
Und danke, dass wir das jetzt mal angehen können. Hä?
Ja, es war ja eines deiner Wünsche und da habe ich gedacht, ich kann es ja mal versuchen, mal so darzustellen, wo Möglichkeiten, aber auch Grenzen in der Früherkennung zum Beispiel auch von Erkrankungen sind, bevor sie überhaupt entstehen. Und ich habe das mal ein bisschen plakativ formuliert, Nervensystem und Erkrankung, wer bekommt was, das kann ich so gar nicht wirklich vorhersehen. Mhm. Aber etwas, was umgekehrt immer funktioniert ist, wenn jemand eine bestimmte Erkrankung oder ein bestimmtes Symptom oder ein Symptomkomplex hat, dann weiß ich schon, wo die Fehlstellung, die dazugehört, sein wird. Ja. Und das kann ich in einem Röntgenbild und mit einem dazugehörigen Scan von autonomen Funktionen darstellen. Strukturell im Röntgen und funktionell in meinem Scan. Und ich zeige gleich noch ein paar Bilder, dass man ein bisschen besseres Verständnis dafür hat. Und das passt dann eigentlich auch immer zu der jeweiligen Symptomatik. Und wenn ich das Problem strukturell und funktionell verbessern kann, wird das Auswirkungen auf die Symptomatik haben, unabhängig der Diagnose oder Fachbereich, aus dem die Diagnose kommt.
Gut, bin gespannt, weil so einzelne Sendungen haben wir ja schon gemacht. Sei es jetzt da über Fußfallstellungen, über Knieprobleme, Hüftprobleme, Tinnitus, Herzprobleme, dass da überall Kausalitäten da sind, hast du schon in einzelnen Sendungen gemacht. Und deshalb machen wir heute mal so eine umfassende.
Ja? Genau, ich versuche das mal so zu machen, dass es für ihn verständlich ist. Dazu muss man einmal ungefähr wissen, wie die Wirbelsäule nicht nur strukturell aufgebaut ist, sondern auch inhaltlich vom Nervensystem. Und es gibt da bestimmte Reflexzonen, die bekannt sind und die bei uns allen mehr oder weniger gleich sind. Und die Halswirbelsäule hat bei den Säugetieren, wie wir es ja auch sind, 7 Halswirbel. Und es kommen Nerven ober- und unterhalb eines Segmentes heraus, die innerhalb einer Nervenwurzel verlaufen, die aus dem Rückenmark stammen. Das Rückenmark selbst kommt aus dem Hirnstamm und das wiederum aus dem Gehirn. Das ist so ein gemeinsames System. Man spricht auch von zentralem und peripherem Nervensystem, aber eigentlich ist es ein gemeinsames Konstrukt, was auch gemeinsame Aufgaben immer hat.
Ich kenne dieses Bild noch nie gesehen, aber bei den Zähnen habe ich das schon gesehen. Jeder Zahn steht zu irgendwo einem Organ. Das ist mir ganz neu. Ist das etwas, was in deiner Ausbildung so auch vermittelt wird?
Nicht so. Also ich weiß, dass in der Osteopathie, da habe ich auch gelernt, dass bestimmte Organfunktionen in bestimmten Bereichen des Rückens, auch der Darm wird entlang von Oberschenkelaußenseite gemalt. Das ist irgendwie anders als das, was ich hier habe. Hier wird das Nervensystem rein anatomisch nach den zugehörigen Destinationen der einzelnen Nervenwurzel eingeteilt. Also der oberste Halswirbel hat eine Nervenwurzel, der ober- und unterhalb rauskommt. Und dieser Nerv geht irgendwo hin und hat eine bestimmte Aufgabe, rein anatomisch-physiologisch. Mhm. Beispielsweise, wenn man hier sieht, dass der oberste Halswirbel einen Nerv in den Kopf, ins Gehirn und zu den Innen- und Mittelohren abgibt. Da kann man sich vorstellen, wenn da irgendein Problem ist, dass das Einfluss hat auf Kopf, Gehirn, Innen- und Mittelohre. Und was da drin ist, ist zum Beispiel ein Gleichgewichtsorgan oder das Organ, welches für Hören wichtig ist. Mhm. Und da könnte man sich überlegen, dass da Schwindel und Tinnitus und Migräne und solche Dinge eine Rolle spielen. Mhm. Wenn ich am 5. Halswirbel oder am 6. Halswirbel einen Nerv habe, der beispielsweise zu den Schultern geht, dann werde ich, wenn ich jemand mit einem Schulterproblem habe, immer daraufhin untersuchen, ob da nicht eine Fehlstellung ist oder Druck auf diesen Nerven, der diesen bestimmten Bereich mit Nerven versorgt. Das ist eigentlich ganz einfach. Und so kann ich eigentlich die gesamte Wirbelsäule durchgehen. Und es sind so ein paar Orte, die besonders häufig betroffen sind. Und man findet meistens an der oberen Halswirbelsäule, an der mittleren Halswirbelsäule und an der unteren Halswirbelsäule, dann wiederum an der oberen Brustwirbelsäule, Probleme, die für Dinge verantwortlich sind, die hier eigentlich schon aufgelistet sind.
Dafür ganz kurz. Ich meine, ich habe immer wieder Professor Elmar Wienecker da und wir reden immer wieder über die Schilddrüse. Und jetzt sehen wir ja, der siebte Halswirbel, richtig, Schilddrüse.
Genau.
Also auch da wieder, da reden wir von einer ganzheitlichen Medizin. Einerseits kann man die Schilddrüse über Mikronährstoffe etwas tun, ganz klar.
Absolut.
Aber wenn der C7 nicht stimmt, da bin ich ja immer auf der Wirkungsebene am Doktor und habe vorübergehend Besserung, aber nicht ursächlich.
Genau. Und das ist nur die segmentale Nervenversorgung. Das hat noch nichts mit autonomen Nervensystemen zu tun. Mhm. Das sind bestimmte Nervenanteile, die dann das direkte Signal von Gehirn zu einem ganz bestimmten Gebiet hat. Und das hat unterschiedliche Anteile, diese Nervenwurzel. Teilweise Sensorik, teilweise Motorik, teilweise autonom Stoffwechsel kontrolliert. Und das ist eigentlich noch nicht mal in unserer Ausbildung im Medizinstudium mal besprochen worden. Ich wusste nicht, dass der zweite Brustwirbel der Hauptnervenstrang sympathisch zum Herz ist. Und das ist aber sehr wichtig, weil gerade dieser Nervenstrang einen Sympathikusreflex zum Herz machen kann, die wiederum Herzrhythmusstörungen machen. Oder vielleicht sogar autonome Stoffwechselverlust im Sinne einer Herzklappenproblematik oder einer Atherosklerose, die da stattfindet. Das heißt, all diese Dinge haben auch damit zu tun, wie gut das Nervensystem diese Gebiete kontrollieren kann. Mhm. Und dafür muss die Struktur der Wirbelsäule aufrecht und gerade und von Druck entlastet sein.
Das heißt, der Kardiologe weiß das auch nicht von seinem Herzproblem heraus rückwirkend betrachtet, wo dass da dieser Wirbel in der Zusammenhang steht.
Ich habe einen Kardiologen kennengelernt, das hat man neulich, der an einem MRT gesehen hat, dass immer, wenn jemand Herzrhythmusstörungen bekommt, er in diesem MRT bei Bewegung sehen kann, dass da das Rückenmark eingeengt wird und dass das irgendwie mit dem Herz da zu tun hat. Aber wie, das ist dann unklar, welche Konsequenz kann ich daraus ziehen. In der Schulmedizin ist die Konsequenz, die Wirbelsäule zu behandeln, nicht drin. Das heißt, von meinen Ausbildungsinhalten her habe ich das nie gelernt. Und auch meine schulmedizinischen Kollegen nicht. Sonst wüsste ich es ja. Und deswegen ist das schon eine ganz andere Sichtweise. Und das deckt sich auch nicht mit dem, was ich als Schulmediziner mache. Unabhängig von Diagnose. Weil ich meine, hier geht es auch um Harnleiter und um Milz und um Unterleib und Sexualorgane, Blase, Füße, Knie. Das ist fachübergreifend, weil das Nervensystem nicht in Fachabteilungen unterscheidet. Es wird das Knie genauso kontrollieren wie die Schilddrüse, unabhängig dafür, welcher Spezialist für welches Organ zuständig ist. Das ist ja nur eine künstliche Aufteilung in der Schulmedizin, damit man sich auf einen bestimmten Bereich besser spezialisieren kann, weil man sich besonders gut damit auskennt. Aber das hat ja nichts mit der ganzheitlichen Funktionsweise eines Menschen zu tun.
Darf ich kurz ein Beispiel machen? Wenn wir hier den Ischiasnerv von Prostata haben, L4, steht da, vierter Lendenwirbel. Das heißt, wenn jetzt in diesem vierten Lendenwirbel irgendeine Fehlstellung ist, ein Zug, dann habe ich ja nicht nur auf der einen Seite einen Druck, sondern auf der anderen Seite einen Zug, der geht runter zur Prostata und kann dort eine Entzündung auslösen.
Also es ist nicht ganz so simpel, wie es hier dargestellt ist. Der Ischias hat sehr viele Wurzeln. Der geht aus 5, 6 verschiedenen Nervenwurzeln und wird zu einem großen Nervenstrang. Mhm. Das ist nicht nur L4. Aber wenn L4 oder L3 zum Beispiel betroffen sind, dann werden die Nerven, die aus diesem Segment herauskommen, vielleicht nicht mehr die gleiche Nervensignalweiterleitung haben, wie wenn kein Problem da ist. Mhm. Und wenn das welche sind, die beispielsweise in die Prostata gehen, dann werde ich vielleicht eine Prostata-Hypertrophie entwickeln. Mhm. Oder eine vermehrte Entzündung im Unterleib. Oder eine Endometriose bei der Frau. Oder Menstruationsschmerzen ganz häufig oder immer wiederkehrende Blaseninfektion. Und weil die Blase und das Knie aus dem gleichen Segment mit Nerven versorgt werden, habe ich es nicht selten, dass jemand ein Knieproblem hat und ein Problem im Unterleib, wie beispielsweise Blaseninfektion. Und da muss ich aber zu verschiedenen Experten gehen, die die jeweiligen Themengebiete ansprechen, aber die gemeinsame Ursache nicht berücksichtigen.
Klar.
Und das ist das Schöne an diesem, dieser Art Medizin zu betreiben, ist, dass man gar nicht Experte sein muss für das Knie oder für die Blase. Bin ich ja auch. Oder fürs Knie könnte man ja argumentieren als Orthopäde, aber von den Organen und so ist ja in meiner Facharztausbildung wenig gewesen. Das heißt, wenn man jetzt ein Herzproblem hat, muss man erstmal auf die Idee kommen, zu jemandem zu gehen, der nicht auf mein Problem spezialisiert ist, um ein Gesamtsystem zu verbessern. Das ist ein Perspektivenwechsel. Mhm. Und in diesem Fall ist das aber meines Erachtens viel effektiver, weil wenn ich das schaffe, dann mache ich nicht nur das Herz oder das Blasenproblem und das Knieproblem weg, weil es eine ganzheitliche Behandlung ist. Ich mache alles von Schädel bis Becken. Das heißt, das Gesamtsystem wird besser, dann kann ein Tennisellenbogen mit der gleichen Behandlung besser werden wie eine Kniearthrose oder ein Blasenproblem. Mhm. Das spielt dann keine große Rolle mehr. Mhm. Die Geschichte des Patienten ist nicht mehr ganz so entscheidend, auch wenn ich das nicht als unwichtig erachte. Aber die Therapie ändert sich deswegen nicht. Die Therapie ist bei mir immer die gleiche, nämlich zu versuchen, Struktur und Funktion vom Nervensystem darzustellen und das zu verbessern.
Wie erkennst du zum Beispiel, wenn ich hier nochmals auf die Milz gehe, zum Beispiel auf den achten Brustwirbel, wie erkennst du, dass der achte Brustwirbel zum Beispiel irgendeine Verspannung hat?
Das tastet man.
Ah, mit dem Ertasten.
Genau. Also man spürt ja dann, wo Druck und wo Spannung ist. Mhm. Und wenn man ein paar tausend Leute mal irgendwie in der Hand gehabt hat, dann hat man da ein gewisses Gefühl für. Mhm. Und ich müsste es noch nicht mal ertasten. Das ist ja nochmal ein ganz etwas anderer Aspekt. Wenn ich das Röntgenbild vor mir habe, dann korrigiere ich den Patienten anhand seines Röntgenbildes. Das heißt, auch wenn eine Verspannung an dem achten Brustwirbel ist, ist das erstmal nicht mein Fokus, sondern mein Fokus ist die Struktur, die ich korrigieren will. Und damit löse ich es automatisch die dazugehörigen Blockierungen auf.
Jawohl.
Bei den Chiropraktikern und auch in der manuellen Medizin habe ich so gelernt, dass man ertastet und guckt, wo finde ich eine Blockierung und die löse ich auf, indem ich eine Justierung, eine Manipulation mache. Mhm. In diesem Modell habe ich die Struktur vor mir und korrigiere die Struktur anhand dessen, was ich sehen kann. Natürlich muss ich auch tasten und gucken, dass das in die richtige Richtung und alles, aber ich habe es ja vor mir als Bild und ich zeige gleich mal, was es bedeutet. Aber das ist die Grundlage, dass ich verstehe, warum ein Symptom irgendwo auftritt und woher der Nerv kommt, der dorthin geht. Und dann weiß ich im Kopf schon, auch wenn ich kein Röntgenbild habe, wo wird mein Hauptfokus wahrscheinlich liegen.
Mhm. Verstehe ich. Aber ich habe jetzt auch irgendwie verstanden, dass viele Chiropraktiker oder auch Orthopäden, die mit dem Hilfsmittel des Röntgenbildes gar nicht strukturell arbeiten konnten, sondern eigentlich immer nur punktuell arbeiten konnten. Und erst durch diese neuen Technologien und das Verständnis, dass es eine Struktur, eine Wirbelsäule auch immer eine gewisse Form haben muss, und wenn die nicht so ist, gibt es Missstellungen, die zu Zug und Druck führen, kann man es ganz anders, aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten, also aus der größeren Optik.
Richtig.
Nicht mehr so, sondern so.
Genau.
Bist ein Vorreiter, absoluter Vorreiter in dem Bereich.
Also
unverständlicherweise, ja, muss man auch sagen, irgendwie. Weil das ist so logisch, was du da zeigst. Darf ich dieses Bild auch verwenden, aufhängen und so?
Es gehört nicht mir, es ist frei verfügbar. Ich kann es dir gerne schicken, gar kein Problem. Mhm. Das muss man jetzt ein bisschen noch genauer aufdröseln, denn man braucht für Heilung von Symptomen oder von Gewebe, eine regenerative Medizin zu betreiben, braucht man das autonome Nervensystem des Patienten, damit es die Arbeit für einen macht. Nicht ich heile den Patienten, ich kann nur versuchen, die Voraussetzungen für Selbstheilung zu verbessern.
Ja, du nimmst den Druck weg, damit der Körper die Entzündungen reduzieren kann und die Nebenwirkungen.
Genau. Gut. Und da haben wir im autonomen Bereich den Sympathikus und den Parasympathikus. Und die steuern den gesamten adaptiven Prozess im menschlichen Körper. Mhm. Dazu gehören auch Entzündungen oder Verdauung oder Herzrhythmus und Speichelfluss und Muskelspannung an der Wirbelsäule und alles mögliche und Schlaf. Und viele Dinge, die hier gar nicht aufgelistet sind. Unter anderem zum Beispiel den Gelenkstoffwechsel in meinem oberen Sprunggelenk oder mein Fußgewölbe oder all die anderen Dinge, die im Körper eben so passieren. Auch zum Beispiel Cholesterin und Glukoseproduktion, dann Blutzucker. Das sind ja alles Dinge, die automatisch gesteuert werden. Auch wann die Gallenblase, wie viel Gallenflüssigkeit in den Dünndarm pumpt und wann sie das nicht tut. Das ist ganz spezifisch und gezielt. Und wenn ich beispielsweise eine Gallenblasenentfernung habe, und ich habe das selber oft erlebt, dann kommt es vielen Chirurgen gar nicht in den Sinn, dem Patienten zu sagen, du hast jetzt keine Gallenblase mehr. Damit entfällt eine gewisse Funktion. Und deswegen müsstest du die Ernährung vielleicht so und so anpassen, weil du wirst jetzt Probleme haben, die fettlöslichen Vitamine aufzunehmen, die da wären A, D, E und K. Mhm. Und ohne Vitamin A, D, E und K werden im Körper viele Prozesse schlechter funktionieren. Deswegen achte darauf, dass du genügend davon einnimmst. Wäre ja mal eine Konsequenz. Mhm. Das passiert aber nicht, weil viele gar nicht diese autonomen Prozesse im Kopf haben, weil sie nicht verstanden haben, dass da ein Zusammenhang ist. Es ist schon komisch, das erklären zu müssen, weil man ja das Ganze studiert hat und es trotzdem nicht verstanden hat. Vielleicht auch gerade deswegen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass man einmal diese autonomen Zusammenhänge verstanden hat, weil dann kommt die Anatomie mit der Physiologie zusammen. Und dann habe ich einen Aspekt, den ich behandeln kann. Und das jetzt mal in der Realität, eine junge Frau, ganz fit, junge Sportlerin, und die hatte Herzrhythmusstörungen. Und die ist durch diese ganze Kaskade von Medizin durch. Die Kardiologen konnten, außer Medikamente anzubieten, nichts machen. Man konnte am Herz selbst nichts finden. Dann ist sie zu verschiedenen anderen und landete wie so oft bei den Psychosomatikern. Und dann haben die gesagt, sie braucht eine Psychotherapie. Nicht, weil sie sich den Herzrhythmus-Problem eingebildet hat, sondern weil irgendwas emotional nicht aufgearbeitet war und sich das in der Somatik, also im Körperlichen, manifestiert hat.
Was ja sein könnte.
Ja, eigentlich nicht, aber jedenfalls kam sie deswegen zu meiner Frau, weil meine Frau ist ja für Psychotherapie und für Coaching. Und meine Frau kennt natürlich meinen Ansatz. Und wenn ein junger Mensch, ein sportlicher Mensch, ein Herzrhythmusproblem hat, dann ist irgendwas nicht okay. Und da muss man sich fragen, was ist denn nicht in Ordnung? Und da hat sie gesagt, wir können viele Gespräche führen, aber eigentlich müssen wir mal gucken, was mit der Struktur nicht in Ordnung ist. Ist natürlich toll, wenn sie das schon so erkennt. Und dann ist sie zu mir gekommen. Ich habe ein Röntgen mitgemacht. Und man sieht an der oberen Brustwirbelsäule, wo die sympathischen Herzfasern herkommen, hat sie eine Fehlstellung von 13 Grad. Das ist, wenn ich es zeigen darf, gleich hier. Das macht einen Schulterschiefstand. Der Kopf driftet nach rechts weg. Und von der Seite sieht man relativ deutlich diese umgekehrte Halswirbelsäulenkurve. Normalerweise sollte die Kurve nach vorne gebeugt sein mit 30 bis 40 Grad. Das ist hier in Gelb angezeichnet. Und diese umgekehrte Halswirbelsäulenkurve führt auch dazu, dass im Nervensystem Spannung entsteht.
Das hat eigentlich, da schaut jetzt nie ein Arzt hin, dass jemand kommt, dem der Kopf vielleicht nach vorne geneigt ist?
Nein, die Stellung des Kopfes, der Schultern, des Beckens, wenn man den Patienten anguckt, man weiß nicht, dass das eine Rolle spielt in der Schulmedizin. Ich habe es ja selber erst durch das selbstständige Recherchieren und Abdriften in verschiedene naturheilkundliche Verfahren erst verstanden, dass das so ist. Mhm. Und das ist aber essentiell, wenn man Organfunktionen, Gelenkfunktionen, Hormonfunktionen verstehen will. Also auch so etwas hat Einfluss auf Hormonzyklus. Ich habe auch schon Damen gehabt, die keine Menstruation mehr hat, eine Amenorrhoe. Und durch Wiederherstellung der Biomechanik von Becken und Lendenwirbelsäule und Brustwirbelsäule fing das wieder an und die konnten dann, waren sie wieder gebärfähig. Das macht einen riesen Unterschied für diese Frau. Ja? Ob sie jetzt Kinder haben kann oder nicht, das kann damit zusammenhängen. Mhm. Und in diesem Fall eben diese Fehlstellung. Und bei der Dame war das sehr, sehr einfach, das wieder rückgängig zu machen. Das waren ein paar Behandlungen. Sie hat sofort gemerkt, wie das aufgehört hat. Und ich musste es noch nicht mal perfekt hinbekommen. Ich habe sie gar nicht so häufig gesehen. Deswegen habe ich jetzt auch kein Nachherbild, weil erstens junge Frau, wenn man nicht so viel bestrahlt. Und zweitens, weil sie gar nicht so oft da war, weil es relativ schnell besser wurde, weil man das Problem gesehen hat. Mhm. Das andere ist, dass sie im Laufe der Zeit gemerkt hat, dass ihre Schulter ein bisschen sich wie instabil anfühlt. Und dann hat sie mir erzählt im Nachhinein, dass sie vor 5 oder 10 Jahren ihre Schulter mal ausgekugelt hatte und das danach zwar ganz gut verheilt war, aber nie ganz beschwerdefrei war. Und indem ich die Kurven der Brust- und Halswirbelsäule wieder angekurbelt habe sozusagen, ist dieser Prozess des Beschwerdens haben wieder von Herz zurück zu Schulter in der Zeit zurück. Und als wir es weiterbehandelt haben und das Ganze wieder aufgerichtet haben, waren die Beschwerden auch weg.
Jetzt sieht man aber auch die Kausalität. Hä? Zuerst die Schulter und dann zum Herz.
Wenn man in der Zeit zurückgeht, meistens wird das Nervensystem einem noch gewisse Nervensignale geben, bevor es schlimmer wird. Und wenn man das nicht beachtet, dann kommt das nächste Signal, was vielleicht noch unangenehmer ist. Und ein Herzrhythmusproblem ist nochmal ein bisschen bedrohlicher als ein Schulterschmerz. Und in der Reihenfolge haben wir es auch wieder zurückgemacht. Das heißt, Herzrhythmusstörungen gehen als erstes weg und danach dann die Schulterproblematik und danach war die Patientin beschwerdefrei, konnte ihren Sport wieder ohne Probleme machen. Und der Grund, warum ich sage, eine reine Psychosomatik ist meines Erachtens schwierig nachzuvollziehen, weil woher entscheidet die Psyche, wo das Symptom entsteht? Das kann ich emotional nicht steuern. Wenn ich mich belastet fühle durch irgendein familiäres oder ein berufliches Problem und mich das in eine autonome Dysbalance bringt, wird doch erst der Bereich symptomatisch, der am schlechtesten mit Nervenpotenzial versorgt wird. Das wird der Bereich sein, der den Nerv bekommt, der aus der größtmöglichen Fehlstellung kommt. Wahrscheinlich. Das heißt, dass diese Psychosomatik nur dann funktioniert, wenn man die Somatik mit einbezieht, nämlich die Struktur der Wirbelsäule und die Nervenversorgung der einzelnen Gebiete.
Ja klar, dann nur Psyche alleine wird nicht gehen.
Nein, also man kann nicht sagen, das ist psychisch, sondern es ist wirklich, die Struktur der Wirbelsäule muss damit integriert werden.
Vielleicht psychisch aber ausgelöst worden, aber jetzt ist es ja manifestiert im Körper mit allen Verkrampfungen und Vernetzungen, dass da manuell eingegriffen werden muss.
Ja, richtig. Und, die Frage ist, kann ich die emotionale Belastung wegbekommen und habe damit dieses Symptom verbessert, wenn das funktioniert, okay? Oder ich kann die Struktur verbessern und damit die Belastbarkeit gegenüber emotionalem Stress erhöhen. Geht auch. Muss der Patient danach entscheiden. Auf jeden Fall war das relativ eindeutig und auch deutlich die Reaktion zu sehen. Ja, und nach der Anatomie, wie wir es eben gezeigt haben, obere Brustwirbelsäule und obere Halswirbelsäule, Parasympathikus und sympathische Nervenversorgung, insbesondere von Herz, passt also ganz gut.
Ach Gott.
Dann haben wir dann diese junge Frau auch, die kam zu mir. Man sieht schon an der Haltung von der Seite, sie kann überhaupt nicht mehr aufrecht gehen. Und es wundert einen vielleicht nicht, wenn man dann die Symptomatik hört, diese junge Frau war chronisch erschöpft. Die war fertig, die hatte überhaupt keine Energie mehr. Die schläft die ganze Zeit, wacht morgens dann irgendwann auf, schleppt sich durch den Tag und geht wieder ins Bett. Da passiert nicht viel energetisch. Und wenn man sich diese Haltung anschaut, mit einem Schulterschiefstand von 2,5 Zentimeter, der Kopf ist weit nach rechts gerückt, die Lendenwirbelsäule ist weit davon entfernt, gerade zu sein, die obere Brustwirbelsäule geht weit nach vorne und trotz, dass die Halswirbelsäule noch eine gewisse Kurve hat, geht der Kopf weit nach vorne weg, Spannung über das gesamte Nervensystem und das wird dann eine Herausforderung sein, das Ganze wieder rückgängig zu machen. Sie könnte Glück haben, weil sie noch jung ist. Und wenn man da den Rest ihres Lebens auch anpasst, dann kann es sein, dass wir hier auch, das ist eine recht neue Aufnahme, dass wir da Chancen haben, einiges zu verbessern. Man kann sich auch vorstellen, dass wenn der Kopf so weit nach vorne geht und die obere Brustwirbelsäule so gekrümmt ist, dass die Muskulatur am Nacken und der Brustwirbelsäule versucht, dagegen zu arbeiten.
Die hat doch Rückenschmerzen.
Und deswegen hat sie auch Rückenschmerzen und Verspannung an der Wirbelsäule.
Verstehe ich, ja? Natürlich. Aber trotzdem mit der Kausalität zur Erschöpfung, zur ständigen Müdigkeit.
Ja, Hauptsymptom ist chronische Fatigue, was sicherlich multifaktoriell ist. Nicht jeder mit dieser Wirbelsäule hat ein chronisches Fatigue-Syndrom.
Ja, ja.
Aber jemand mit einem, gerade junge Menschen mit schwerwiegenden Einschränkungen gesundheitlich, die haben auch schwere Einschränkungen in der Biomechanik. Das finde ich immer wieder. Und mehr als man denkt, man spürt das ja nicht. Ne? Manchmal sind die Eltern aufmerksam und sagen, ich merke, wie sie immer ungerader läuft oder irgendwas mit den Schultern passt nicht. Viele sehen das, wenn sie darauf achten. Aber das in Zusammenhang zu bringen mit dem Symptom, das ist eben sehr unüblich.
Aber genau diese Haltung da mit diesem Bild ganz rechts da, das ist etwas, was ich sehr häufig sehe bei älteren Leuten auf der Straße. Was immer mehr nach vorne kommen, Kopf, aber auch dann irgendwann der ganze Rücken.
Ja, Ich glaube, es liegt unter anderem daran, wie wir leben, also das Sitzen täglich, gerade am Computer, das wird diese Haltung fördern. Mhm. Die digitalen Medien sind natürlich toll für viele Dinge, aber nicht für die Biomechanik der Wirbelsäule. Wenn man in der Straßenbahn mal rechts und links guckt, alle sind so unterwegs. Und die haben dann auch größtenteils umgekehrte Halswirbelsäulenkurven. Also nicht nur, dass der Kopf nach vorne geht, sondern dann dreht sich die Halswirbelsäule auch noch um. Das finde ich auch bei vielen Kindern mittlerweile, die dann zum Beispiel Asthma und Lungenprobleme und Allergien und Kopfschmerzen, Zähneknirschen und brauchen Brille mit 4, 5 Jahren und all das, was dazugehört. Oder Verdauungsprobleme. Und wenn man sich nochmal die Anatomie, ich kann es nochmal zeigen, na, ganz oben zum Beispiel der Vagus, der kommt aus der oberen Halswirbelsäule, der hat parasympathisch bis runter zur Verdauung zu tun. Mhm. Ja, und wenn ich ein 4-5-Jähriges hat und der hat eine Woche, 2 Wochen lang keinen Stuhlgang, das Erste, was ich mache, ist zu gucken, was ist denn mit der Steuerung von Verdauung, die ja recht kompliziert ist. Aber ein wichtiger Anteil ist der Vagus, der aus dem oberen Halswirbelsäulenbereich kommt. Mhm. Und dann gucke ich mir die obere Halswirbelsäule an und dann habe ich da ein Problem und dann versuche ich es zu lösen.
Ja. Ja.
Das hier noch eine Dame, die hat jetzt hier, sieht man, dass der Kopf so nach links wegdriftet. Das macht eine Fehlschlag der oberen Brustwirbelsäule. Dann hat sie da in der mittleren Lendenwirbelsäule 11,7 Grad Fehlschlag und einen Beckenschiefstand von 14,5 Millimeter. Die Halswirbelsäule ist ganz gerade, es gibt gar keine Kurve mehr. Das bedeutet, dass der Kopf weiter nach vorne geht. Dieses nach vorne Gleiten des Kopfes, das macht auch mehr Druck auf den Bandscheiben. Und die Bandscheiben werden dann diesem Druck ständig ausgesetzt sein. Die Segmente können sich nicht mehr schön bewegen. Die Nährstoffe können nicht mehr passiv in die Bandscheiben hineinfiltriert werden. Damit wird eine Degeneration passieren. Das ist das, was wir hier sehen. Die Bandscheiben sind eigentlich alle in der Halswirbelsäule degeneriert. Man sieht kaum noch diesen Zwischenraum schön, so dass eine Beweglichkeit möglich ist. Und das Problem bei ihr war hauptsächlich Blasenfunktion und Knie. Und das ist wiederum hier aus der mittleren Lendenwirbelsäule mit dem Beckenschiefstand. Das ist eine ganz häufige Kombination bei Menschen, die diese Kombination von Problemen haben. Also Lendenwirbelsäule, Beckenschiefstand, Knie und
Hüft.
Unterleib im weitesten Sinn. Das ist genauso, wie wenn ich eine Dame habe mit irgendwelchen Unterleibsbeschwerden, Menstruationsbeschwerden oder mit Endometriose, Blaseninfektion oder einen Mann mit Prostataprobleme. Ganz häufig so eine Kombination von Fehlstellungen. Und wenn ich das wieder aufrichten kann, kann sich das auch wieder zurückbilden. Ja, auch Ultraschall, alles schon getestet. Mit Prostata hat sich um ein Drittel verkleinert. Urinstrahl geht wieder, braucht nachts nicht mehr aufstehen, schläft durch, diese Dinge. Aufgrund dessen, dass die Biomechanik, die die Struktur umgibt, harmonisiert wird und damit auch die Funktion des darin enthaltenen Organs verbessert wird.
Mhm. Kommen eigentlich nur Probleme zu dir oder kann man auch präventiv mal sagen, hey, ich möchte schauen, dass alles in Ordnung ist wie ich stehe, wie die Wirbelsäule ist, ist sie gerade, ist sie korrekt oder habe ich irgendwo Zugdruck drauf? Macht man das bei dir auch präventiv oder?
Manchmal ist es eher die Seltenheit.
Aber es macht doch logisch Sinn. Also ich meine, ich überlege mir jetzt das ganze Mal irgendwo eine Woche nach Ulm, weil ja. Das muss man doch eigentlich machen, oder?
Also ich persönlich bin auch ein Fan davon, sich dieses Nervensystem anzugucken und zu korrigieren, bevor eine Erkrankung auftritt oder ein Symptom. Ich denke, das ist das, was dann langfristig auch zu einer Verlängerung der Symptomfreiheit führen wird. Und dementsprechend, man möchte ja nicht nur alt werden, sondern auch gesund alt sein und auch fit im Alter sein und selbstständig im Alter sein. Und wenn man früh genug sein eigenes Nervensystem immer wieder entlastet, gerade weil wir alle ein bisschen diesen Umgebungsfaktoren ausgesetzt sind, wie viel Sitzen und digitale Medien und was weiß ich, da noch alles dazukommt, es lohnt sich, das zu machen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Absolut, und jeder hat irgendwas, oder?
Natürlich.
Ich weiß jetzt zum Beispiel, ich immer ein bisschen so Zähne beißen. Da hatte ich letzte Lütze auch einen Zahnarzt, der sagte, ja, jetzt schon die vierte Zahnschiene durchgebissen. Irgendwie ist es ein Volksphänomen, durchs Leben beißen. Der Druck ist vielleicht auch da. Aber du hast das heute auch gesagt im Zusammenhang mit dem autonomen Nervensystem.
Klar. Ja, ja.
Also es könnte ja auch sein, dass die Ursache gar nicht hier irgendwie Druck ist aus dem Lebensalter, sondern hier bereits ein Zug da ist?
Es ist wahrscheinlich eine Kombination. Ich finde, bei allen Menschen, die knirschen und nachts beißen und diesen Bruxismus haben, eine Fehlstellung in der Halswirbelsäule. Und wenn ich die wegbekomme, dann geht das immer weg. Das kann ich sagen. Und von daher sehe ich diesen Zusammenhang als relativ klar an. Aber nicht jeder, der diese Fehlstellung in der Halswirbelsäule hat, hat auch ein Knirschproblem. Das heißt, es kann auch sein, dass da zusätzliche Faktoren irgendwie eine Rolle spielen. Und das ist genau das Gleiche. Kann ich die Robustheit des Menschen verbessern, indem ich die Wirbelsäule aufrichte? Sind die anderen Faktoren, die eine Rolle spielen, nicht mehr groß genug, als dass es das Symptom auslöst? Und somit mache ich denjenigen von innen heraus robuster, wenn man so will, gegenüber anderen Umwelteinflüssen. Man kann natürlich auch sagen, dann lasse ich die Umwelteinflüsse weg, die zu diesem Symptom führen. Und wenn das auch klappt, wunderbar. Das strukturelle Problem bleibt dadurch aber bestehen. Aber beides ist ein Ansatz und jeder kann sich selbst entscheiden, wie man das Ganze handhaben möchte.
Sowas von faszinierend. Genau, ja, die Zeit ist eigentlich schon wieder durch. Das ist alles so logisch. Ich kann mir nur wünschen, dass es dir gelingt, dass du dieses Wissen über Weiterbildungen, die du ja anbietest, sich in großem Maße in ganz Europa verbreiten möge, dass man diese Kausalitäten sieht und dass die letztendlich auch Orthopäden, Chiropraktiker und alle, die dürfen manipulativ mit der Wirbelsäule arbeiten, sich diese Weiterbildung auch gönnen. Und diese, das werden richtig gute Ärzte.
Ich glaube, das wäre toll.
Basis, ja. An der Basis, bevor ich jetzt wirklich zum Arzt, Facharzt und weiß Gott was, kann ich selber an der Struktur was tun.
An der Basis, genau. Und dann, wenn das nicht funktionieren sollte, und das kann ja mal sein, dann kann man es eskalieren lassen, immer noch seine Medikamente, seine Spritzen, seine OPs nehmen.
Ja, alles gut, genau.
Das ist ja völlig in Ordnung, wenn man keinen anderen Ansatz hat. Aber am besten ist es, glaube ich, wenn man sich über meinen Newsletter anmeldet, weil darüber werde ich all diese Informationen wöchentlich los in kleinen Häppchen sozusagen, dass man sich mit verschiedenen Ansichten da befassen kann. Und darüber werde ich auch dann informieren, wenn diese Ausbildung startet.
Mhm. Nochmals zurück zu dem Zähnebeißen. Ich glaube, das sind 80-90% aller Leute, die heute irgendwie auf eine Art und Weise knirschen oder auf die Zähne beißen. Und was das macht, wenn du das 30 Jahre lang machst, sind ja nicht nur die Zähne kaputt, es gibt ja auch Entzündungen und dann kommen wieder die Organe zum Zug und. Also da hängt ja auch alles miteinander zusammen.
Es ist kein lokales Problem, sondern ein Systemproblem.
Ja.
Und wenn man das Systemproblem nicht löst, geht dieses lokale Problem in ein nächstes lokales Problem über. Und diese Kaskade wird ja irgendwann weitergehen, wenn das System weiter desintegriert und schlechter wird.
Faszinierend. Danke, ganz herzlich. Dr. Med. Matthias Meyer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe es Ihnen ja versprochen, das gibt eine richtig schöne, lehrreiche halbe Stunde, also zumindest für mich, und diese Zusammenhänge zu sehen, wie das systemisch so zusammenhängt mit dem autonomen Nervensystem, ist einfach ein Basiswissen, was wir Ihnen heute vermitteln wollten. Bitte, bitte ziehen Sie das immer mit ein in Ihren Genesungsweg oder sprechen Sie es auch mit Ihrem Arzt und Therapeuten ab. Lassen Sie sich verschreiben zu einem Chiropraktiker oder zu einem, der sich langjährig mit dieser Sache auseinandergesetzt hat, der auch hier schaut, ob da irgendwo ein Zug da ist. Aber immerhin machen Sie es, ziehen Sie es mit ein in Ihren ganzen Weg zur Gesundheit. Ich finde das extremst wichtig. Ich persönlich werde mich da jetzt auch mal ein bisschen näher damit beschäftigen, dass ich da mein Zähnebeißen wegbringe. Das ist nämlich auch etwas, was man einfach tut, ohne dass man es will. In diesem Sinne werde ich berichten, wenn ich es los bin. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.